Wir sind nicht ganz durchgekommen, deswegen wollte ich jetzt weitermachen. Tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema und ein Thema, was für ja, die, die verheiratet sind, Alltag ist, für die, die es noch werden wollen oder eventuell werden oder wollen. Da ist es auch sehr spannend, dass man vielleicht sich darauf einstimmt, weil das ist ja eine Sache, die nicht natürlich zustande kommt. Allgemein sind auch alle angesprochen, dass wir uns gegenseitig unterordnen sollen. Das ist in Kapitel 5, Epheser, in den 21. Vers angesagt und das ist die Grundlage. Aber bevor ich jetzt hier hingehe, möchte ich zunächst mal kurz darauf zu sprechen kommen, wie die Jünger sagten, dass einer da betete, dass die Jünger auch vieles nicht verstanden haben. Fiel mir das ein, dass das auch was Thema Heirat, Scheidung und so weiter angeht, da hatten sie auch Schwierigkeiten. Da war es so, dass die Pharisäer kamen und dann Jesus fragten, ob ein Mann um x-beliebiger Grund seine Frau auch scheiden könne. Aber Jesus gibt dann eine bezeichnende Antwort in Matthäus Kapitel 19, ab Vers 4. Habt ihr nicht gelesen, dass der, welche sie, das heißt Mann und Frau, schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und dann fragen die Pharisäer ihm, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Jesus spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Jesus geht so zurück zu den Anfang, das heißt zu der Zeit vor dem Sündenfall und wir werden heute auch noch einmal zu diesen Stellen gehen, dort im Paradies. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Seine Jünger sagten zu ihm, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Nun, hier zeigt sich also, wie brenzlig diese ganze Sache ist. Offensichtlich macht Jesus die Sache so deutlich und die Jünger haben die Erfahrung, dass natürlicherweise es gar nicht so leicht ist, mit der Frau in Frieden zu sein und wenn man dann noch nicht mal die Möglichkeit hat, sich scheiden zu lassen, um welchen Grund dann auch, dann fühlt man sich oder fühlten sie sich vielleicht in großer Bedrängnis. Aber man muss jetzt hier natürlich sehen, dass die Jünger den Heiligen Geist noch nicht hatten. Und das war ja unser Anfang des Textes in Kapitel 5, Epheser, dass das den Anlass und den Auftakt zu der ganzen Sache der Sichtweise Gottes über die Ehe, über Beziehung von Mann und Frau ist. Denn so hatten wir einführend gesagt, ist es doch so, dass vorher gesagt wurde, und das ist der Hingang zu diesem Text, dass man voll Geistes werden soll. Und wenn man das will, dann sind einige Punkte aufgelistet und zuletzt, dass wir uns gegenseitig unterordnen sollen. Das ist, man könnte sagen, als Folge oder als Tat, man könnte sagen, beide. Man muss diese Tat leisten, um voll Heiligen Geist zu werden, aber der Heilige Geist ist auch da, damit man das, was hier steht, überhaupt leisten kann. Ich habe versucht deutlich zu machen, dass man handeln soll, wie wenn es gar keine Hilfe gäbe, aber dann auch wiederum in einer so großen Abhängigkeit zu dem Herrn stehen soll, wie wenn man selbst zu überhaupt nichts fähig ist. Und wenn wir genau hinschauen zu diesen Aussagen, die jetzt hier Paulus den Ephesern macht, dann müssen wir feststellen, das ist ein sehr hoher Standard. Er vergleicht ja Männer mit Jesus, Frauen mit der Gemeinde und möchte dann diese gegenseitigen Unterordnungen, die wir alle vornehmen sollen, auf die Frauen so zuordnen, dass er sagte, die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen und auf die Männer sollten lieben. Diese Art der Unterordnung, so haben wir gesagt, ist in der Art, in dem Sinne Jesu. Das haben wir in Philipper Kapitel 2 gesehen, da heißt es, Jesus machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Er hätte wohl gar keinen Grund dazu gehabt, war er doch Sohn Gottes. Aber er nahm es bewusst an. Und diese Gesinnung des Dienens wird jetzt hier auch angedeutet. In dieser Art sollen wir uns selbst oder sollen wir uns gegenseitig einander unterordnen. Nun, wir haben so eingeführt dazu, dass diese ganze Sache in einer großen Spannung steht. Diese Spannung ist zwischen Geist und Fleisch. Vom Fleische, vom Naturell her, würden wir diese Sache, die hier steht, nicht ausüben können und sind die Reaktionen unter uns heutzutage auch entsprechend. Viele sagen sich, dieser Text, wo drin steht, dass die Frauen sich unterordnen sollen, ist nicht in unserer Zeit zu sehen. Das muss man damals so sehen. Damals hat man das so gemacht und war es klar, aber heute, in der Zeit der Frauenemanzipation, lass sein. Also das wird buchstäblich auch unter Christen häufig gesagt. Wir streichen einfach diesen Text und deuten ihn nur auf vergangene Zeiten. Nun, das ist ja verständlich vom Fleische her. Aber wenn wir davon ausgehen, dass das Wort Gottes ist, müssen wir es dennoch ernst nehmen und können es nur verstehen, wenn wir den Sinn und Art Jesu hier haben. Dann haben wir gesagt, dass diese Spannung von Anfang an eigentlich durch oder nach dem Sündenfall da war, indem die Frauen gestraft wurden mit Mühsal in der Schwangerschaft. Und dann wurde gesagt, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Es steht nicht, er soll über dich herrschen, aber er wird es. Und genau das wird hier in diesem Text aufgegriffen, in Epheser Kapitel 5. Da heißt es, dass eben der Mann Haupt der Frau ist in Vers 23. Nun, das ist eine andere Aussage, auch wiederum, er ist es einfach. Das ist von Gott aus so als Ordnung in diese Schöpfung gelegt worden. Nun, diese Spannung, die bei den Frauen vor allen Dingen in die Strafe nach dem Sündenfall zum Ausdruck kam, von Gottes Seite, ist da. Es ist ein Geschlechterkampf da. Und das möchte man am liebsten aus dem Wege gehen. Sind wir doch jetzt alle in einer Zeit, wo man noch Frieden sucht? Wenn man Frieden sucht und man hat zwei, man könnte sagen, ungleiche Partner, ein soll sich den anderen unterordnen, häufig wird da nicht von dem Lieben gesprochen, aber dieser Ordnungsbegriff ist schon so anstößig, dann sagt man, das geht nicht, dann können wir keinen Frieden haben, das steht in einer Spannung. Also, was ist die Lösung? Absolute Gleichheit. Die Lösung in unserer Zeit heißt Gender Mainstreaming. Da will man in dieser Strömung, in dieser Hauptströmung, das heißt, das, was zum Hauptströmung in unserer Gesellschaft sein wird, ist nicht das Geschlecht Mann-Frau, sondern eben das Gefühlte. Man kann sich jetzt x-beliebig fühlen und wie man sich fühlt, so ist Gender. Also Hauptsache nicht mehr biologisches Geschlecht, sondern gefühltes Geschlecht. Und Gender möchte so formuliert sein, dass wie man sich auch fühlt, das von allen gleichwertig empfunden werden muss. Das ist das Gesetz, diese Gender Mainstreaming. Also wenn wir alle gleich sind, ist keine Spannung der Ordnung, der Unterordnung oder diese Spannung der Geschlechter mehr notwendig. Denn wir haben uns durch das Gesetz der Gleichheit nun ausgeglichen und haben dann per Gesetz Frieden. Das ist die Lösung der Gesellschaft. Eine ganz krasse Lösung. Alle Unterschiede werden ausgelöscht. Es soll kein Unterschied mehr sein und wird meistens positiv formuliert. Da geht es um Chancengleichheit für Männer und Frauen, dass die Frauen genauso viel verdienen wie die Männer und so weiter. Nun, negativ formuliert, jegliche Unterschiede werden verleugnet. Wobei schon die Biologie Unterschiede konkret formuliert. Geschlechterunterschiede, die sind noch klein im Verhältnis zu den Unterschieden, die es im Gehirn gibt. So, Gehirnforscher sagen, generell gibt es einige Dinge, die bei Männern und Frauen so unterschiedlich sind. Wissenschaftler, der das ja auch von christlicher Seite nochmal bestätigt hat und auch darüber geschrieben hat, sagte, das Gehirn ist das größere Geschlechtsorgan der Menschen. Also die Unterschiede im Gehirn sind noch größer als die Unterschiede in den äußeren Geschlechtszeichen. Aber da sagt man, ist nicht so, wir müssen zum Gefühl und wir müssen die ganze Sache jetzt auf den Kopf stellen. Nun, das eben gegen diese ganze Ordnung, Unterordnungssache. Nun geht es dann zu den Männern. Ich möchte kurz zusammenfassen, erstmal Frauen, warum sollen sich die Frauen unterordnen nach dem Text in Epheser Kapitel 5? Nun zwei Gründe. Erstmal wegen der Ordnung Gottes in dieser Welt. In dieser Welt. Diese Ordnung hat Gott in diese Welt gelegt, nämlich, dass der Mann Haupt ist. Das muss man auch zunächst mal so annehmen. Wenn man nicht gläubig ist, wenn man nicht Gottes Ordnungen von daher ernst nehmen will, hat man mit dieser Aussage allein schon Schwierigkeiten. Das ist eine Ordnung, die Gott in diese Welt gelegt hat. Und dann zweitens wegen der übernatürlichen Unterordnung der Gemeinde unter dem Herrn. Übernatürlich, weil die Gemeinde, man könnte sagen, hier eine Instanz ist, die in dieser Welt sich jetzt per Definition unter dem Herrn, der in dem Himmel ist, ordnet. Und diese Unterordnung eine übernatürliche ist, weil wir da uns mit dem Geistlichen, dem Sinn Gottes, dem Sinn Jesu verbinden. Nun, wegen dieser Unterordnung der Gemeinde unter dem Herrn, Gemeinde ist per Definition dem Herrn untergeordnet, erst dann, wenn sie es tut, ist sie Gemeinde, denn Jesus wird auch Haupt der Gemeinde genannt. Wenn man sich nicht unter dem Haupt ordnet, ist, man könnte sagen, diese übernatürliche Ordnung nicht vorhanden. Wo man also nicht auf den Herrn hört als das Haupt, ist eigentlich keine Gemeinde vorhanden, im Sinne der Aussagen der Bibel. Nun, diese Unterordnung ist, man könnte sagen, Vorbild für die Unterordnung der Frau unter ihrem Mann. Nun, die Männer, warum sollen sie lieben? Ich habe am Sonntag angedeutet, dass Männer und Frauen genau das zugeordnet bekommen, was ihnen am schwersten fällt. Frauen per Natur haben eine größere Fähigkeit, gerade in Beziehungsebenen. Und da fällt es ihnen ganz schwer, gerade in der Beziehung sich unterzuordnen. Von Natur würde man auch denken, wieso hat Gott das so gedacht? Aber da hatten wir etwas anderes dazu gesagt, weil die Frauen Hilfe leisten sollen, damit der Mann beziehungsfähiger oder überhaupt fähig wird. Der Mann soll lieben und diese Liebe von Natur ist auch gegeben in der Natur und ist häufig eher eine Art Eros-Liebe, Erotik. Das ist nicht so schwer, das ist schnell da. Das ist auch schnell ausgeübt, ausgelebt. Männer sind schnell dabei und das ist häufig auch so ein Art Ziel, dass vielen Männer sagen, okay, wenn ich das, man könnte sagen, erfüllen kann, dieses Bedürfnis nach dieser erotischen Liebe, dann übe ich Liebe aus. Und unsere Schwierigkeit liegt ja darin, in der deutschen oder auch europäischen Sprachen, dass das Wort Liebe nur in einem, mit einem Wort ausgesagt wird. Da sagt man Liebe, aber es gibt andere Arten der Liebe. In der Bibel gibt es zwei andere Wörter, die eigentlich nur genannt werden. Ehrlich gesagt, das Wort Eros steht gar nicht in der Bibel. Wohl Philia, das ist eher so eine natürliche, brüderliche Liebe. Und dann Agape, und das ist die Art der Liebe, die hier steht. Männer sollen, man könnte sagen, in diese Art zu lieben wachsen, hinaus aus dem Erotischen hin zu dieser Agape-Liebe. Und das oder dazu wird er nun aufgefordert, erstens. Wenn du voll Geistes werden willst, dann liebe deine Frau. Diesen ersten Satz dürfen wir nicht vergessen, denn auch wiederum hier ist es angesagt, diese geistliche Ausrichtung zu haben, sonst hat es alles keinen Sinn. Kämen wir nie auf den Punkt. Und diese Agape-Liebe wird in 1. Johannes 4, Vers 10 so zum Ausdruck gebracht: Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Das heißt, hier wird ganz deutlich gesagt, dass diese Art der Liebe gar nicht erst von uns ausgehen kann. Nein, diese Art der Liebe, diese Agape-Liebe, diese Liebe ist von Gott ausgegangen. Und nur wenn wir uns auf diese Beziehung zu Gott einlassen und eingelassen haben, machen wir Kontakt zu dieser Liebe, können diese Liebe zunächst mal von Gott empfangen und diese Art dann, wir Männer, wenn wir voll Geistes werden wollen, unsere Frauen weitergeben. Und auch hier in dieser Stelle, 1. Johannes 4, Vers 10, ist zum Ausdruck gebracht, dass diese Liebe zum sichtbaren Ausdruck kam, indem Gott uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt als eine Sühne für unsere Sünden. Das heißt, in dem Sohn, in der Sendung des Sohnes und dass er für uns am Kreuz gestorben ist, darin liegt diese Liebe, darin ist diese Liebe sichtbar gemacht. Und das wird in unserem Text in Epheser 5 ja zum Ausdruck gebracht, Vers 25, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Nun, das ist, was Christus getan hat. Und wenn wir nicht diese Sicht, wir Männer diese Sicht haben und immer wieder zu Jesus zurückkommen und seinen Tat folgen, uns diesen Tat vor Augen malen, als Allerwesentlichstes. Wenn wir nicht diesen Aufblick behalten, dann werden wir nicht zu dieser Agape-Liebe kommen können. Weil diese Liebe nicht aus uns natürlich für Menschen kommt, sondern aus Gott ist. Die Liebe ist Gott oder Gott ist die Liebe ist aus Gott und zeigt sich eben in der Hingabe seines Sohnes. Nun, es ist interessant, dass hier mit dem Wasserbad, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist Jesu Tat. Alles liegt darin, dass wir Jesus folgen in sein Werk an uns. Eine Sache, die sowohl in der Vergangenheit lag, damals hat er sich hingegeben, als er für meine Schuld am Kreuz starb, da wurde ich erlöst, so haben wir gerade gesungen, da wurde ich erlöst, an der Stelle. Das heißt, die Tat ist ja auch in der Vergangenheit begangen, aber die Tätigkeit, dass er noch immer dabei ist, durch seinen Heiligen Geist ja uns weiterhin zu reinigen und zu heiligen, ist ja auch in unsere jetzige Zeit ein Begleitfaktor, wenn wir es als Gemeinde und als Jünger Jesu ernst nehmen. Nun, wenn wir dieses nun folgen, was er für uns getan hat, und deswegen ist es so wichtig, das uns immer wieder in Erinnerung zu rufen, dann wird uns, man könnte sagen, ins Gewissen Folgendes eingeprägt. So sind, Vers 28, auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Das heißt, so zurückgegriffen auf das, was Jesus für uns getan hat, so, darum sind die Männer schuldig. Nun werden die Männer, wenn sie den Aufblick auf Jesus gewagt und vielleicht mehr gewagt und mehr damit verbunden sind, auf sich zurückgeworfen und gesagt, guck mal. Und wir können sagen, Jesus sagt uns, guck mal, das habe ich für dich getan. Und das stellt dich auch in eine Schuld. Diese Schuld ist auf den Nächsten ausgerichtet. Das ist nun eine Sache, die uns ins Gewissen geschärft wird, uns Männer. Weil Jesus das getan hat, nun, pass auf, dadurch stehst du auch in einer Schuld, das deiner Frau gegenüber weiterzugeben, nämlich die Liebe, die darin verborgen liegt. Und interessanterweise ist auch die Rede davon, dass das mit dem Wort Gottes zusammenhängt, was ja auch andeutet, dass eben die Männer Stück weit Priester der Familie sind und die Familie auch Stück weit, gerade ihre Frauen, mit dem Wort bekräftigen können und sollen. Eine Sache, die immer weniger ausgeübt wird. Jeder geht so seinen eigenen Gang, macht seine eigene stille Zeit. Es ist doch sehr kostbar, wenn man miteinander vielleicht auch Stücken oder Andachten in der Bibel lesen kann. Auch das wird, ja, ist sinnvoll und ein echtes Fragen danach. Und wenn es Gott so ernst gemeint hat, gibt er den Mann nun auch diese Weisheit, das Wort zur rechten Zeit der Frau oder den Kindern, der Familie weiterzugeben, er als Priester der Familie. Nochmals, Gewissenseinprägung, wenn du Jesus Folgen leisten willst oder auch Täter des Wortes sein willst, dann stehst du bei Jesus in der Schule, dann musst du eben auch hier tätig werden, lieben. Nun, dann werden zwei Gründe genannt, auch hier diese beiden Gründe. Eins, man könnte sagen, wegen der Ordnung Gottes. Und das ist eine ganz interessante Ordnung. Das ist auch wiederum eine Ordnung, die etwas höher steht oder über das Normale, man könnte sagen, auf Ebene der Philia, der Brüderliebe. Denn diese Ordnung Gottes beruft sich darauf, auf diesen Vers, Vers 29, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es. Das ist rein natürlich. Aber das begründet das, was davor steht, wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Das ist eine ganz eigenartige Aussage. Das ist wiederum in Ordnung Gottes. Das ist nicht in unserer Welt vorhanden. Wir würden sagen, wenn ich mich selbst liebe, dann bin ich nur mit mir selbst beschäftigt und mache alles, wonach mir Lust und Laune ist. Das ist, was wir natürlich denken. Aber Gott sagt, eine Ordnung Gottes in diese Schöpfung von mir gelegt und dadurch werden wir wirklich glücklich. Und werden wir uns selbst wirklich lieben, indem wir den Nächsten lieben. Das ist Liebe, die uns erfüllt und uns nicht leer macht. Denn bekanntlich ist jede Lustbefriedigung nur von kurzer Weile. Man hat nur eine kurze Freude und danach hat man wiederum neue Lust und so weiter. Das ist unendlich. Aber Gott sagt, wenn du wirklich lieben willst, und das ist eine natürliche, brüderliche Liebe, dann musst du den Nächsten, und hier die Männer, dann müssen sie ihre Frauen lieben. Dann müssen sie das, was sie meinen, was gut für sie ist, ihre Frauen tun. Ich habe meine Frau versucht deutlich zu machen, dass was ich brauche, das übe ich auch aus, ist, dass sie mal sagt, dass sie mich liebt. Und ich sage sie sehr häufig, dass ich sie liebe. Und dann sagt sie, das braucht sie nicht unbedingt, aber dann sagt sie, da musst du auch Taten zeigen. Hat sie auch wieder recht, aber ich bin auf jeden Fall damit tätig, also dass ich das tue, wo ich meine, das brauche ich selbst. Ich sage häufig, ich liebe dich. Und um mir dann ein bisschen zu helfen, sagt sie, und du? Und manchmal sagt sie dann, ich liebe dich auch. Und dann, oh, dann bin ich so froh. Dann merke ich, ja, das ist einfach, dann ist die Liebe ja nicht nur eine Lustbefriedigung, dann ist es eine Sache, die über eine andere Person geht. Und das ist eine wunderbare Sache. Und das ist, was jetzt hier Gottes Ordnung in dieser Welt auch ist. Das werden wir natürlich gesehen so nicht nachvollziehen. Da denken wir, also uns selbst zu lieben, ist rein Lustbefriedigung. Gottes Ordnung ist, wenn du dich selbst lieben willst, dann liebe jemand anders. Verstehen wir das? Da müssen wir auf einen anderen Plan kommen. Nun, das ist auch wiederum also so, dass die Männer Gottes Ordnung ernst nehmen sollen und wollen. Und deswegen die Frauen lieben, weil indem sie das tun, lieben sie sich selbst. Das ist das eine. Zweite, wegen der übernatürlichen Zuordnung der Glieder unter dem Herrn. Ich habe es schon angedeutet, steht ja in Vers 30, denn wir sind Glieder seines Leibes, denn wir sind Glieder seines Leibes. Wenn wir Teil der Gemeinde ausmachen und uns unter dem Herrn geordnet haben als Gesamtes, wir Männer genauso wie die Frauen, dann hat das offensichtlich auch eine, man könnte sagen, eine Herkunft, dass genau diese Zugliederung uns nun ermutigen soll, eben diese Priesterfunktion in der Familie wahrzunehmen. Denn daraufhin folgt an dieser Stelle diese Aussage, diese Einsetzung der Ehe, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist ein Vers, den wir auch im Anfang der Bibel finden, da wo die Ehe eingesetzt wird. Nun, weil wir Männer Glieder des Leibes sind, jetzt wage ich mal was ja, auszusagen, weil wir Glieder des Leibes, weil wir zu der Gemeinde uns dazu zählen, ist es für uns, um nun das, was hier steht, diese Priesterrolle über unsere Frauen und Kinder ausüben zu können, notwendig, dass wir Vater und Mutter verlassen, dass wir uns davon frei machen. Es geht vielmehr noch um eine innere Freiheit, dass wir nicht gebunden sind, wir Männer, an dem, was unsere Väter und Mütter uns vorgegeben haben. Dass wir uns davon frei machen, um unsere Frauen anzuhängen. Das heißt, diese Priesterfunktion ist nie auf Grundlage, was für auch gute Erziehung, auch wenn die Erziehung christlich gewesen ist. Wir müssen uns von dieser Erziehung komplett losmachen, um, man könnte sagen, in der Schule Gottes nun diese Priesterfunktion übernehmen zu können. Eine leibliche Entfernung mag dabei helfen. Das heißt, wenn ich als Mann bei den Eltern noch immer wohne und meine Frau dazu, ist ein schwieriger Faktor. Es muss nicht, viel, viel wichtiger ist die innere Freiheit natürlich, aber es mag helfen, dass ich äußerlich frei bin. Ich wage es so zu sagen. Ich meine, dass das auch hier so gemeint ist. Aber lass uns zurückgehen zu diesem Text. Ich habe das schon angedeutet, weil Jesus ja zurückging zu diesem Text vor dem Sündenfall, 1. Mose Kapitel 3 oder 2. Da wird die Ehe eingesetzt, die Ehe. Und da geht es drum, und da möchte ich auch noch darauf hinarbeiten, denn wir finden, dass, ich habe das Sonntag schon gelesen, dass dort eben der Mann nicht wusste, dass es nicht gut ist, dass er alleine ist, dass Gott ihm das sagen musste und dass Gott ihm dann eine Gehilfin schuf, Vers 18. Ich lese mal, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass ein Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Nun, diese Hilfe, habe ich gesagt, das Wort für Hilfe ist gleich wie an anderen Stellen im Alten Testament für den Heiligen Geist, für die Hilfe des Heiligen Geistes steht. Das heißt, diese Art der Hilfe, die die Frau leisten soll, ist die Art der Hilfe oder ist in der Art, wie der Heilige Geist uns häufig oder heute hilft. Eine Sache, die vor dem Sündenfall so gemeint ist. Und wie sich der Heilige Geist auch unter dem Herrn, unter Jesus ordnet. Denn der Heilige Geist weist ja auf Jesus hin. Der Heilige Geist weist nie auf sich hin und sagt, komm, ich bin der große Hilfe hier. Wenn so ein Geist da ist, dann ist das nicht ein Heiliger Geist. Dann sind das irgendwelche falschen Engelwesen, die auf sich hinweisen möchten. Denn der Heilige Geist sagt, ich will Jesus verehren. Ich möchte ihm verherrlichen. Und all das, was damit zu tun hat, dass Jesus verherrlicht wird, darin wirkt der Herr, den Heiligen Geist, durch seinen Heiligen Geist. Nun, diese Art der Hilfe, nämlich eine Hilfe, die sehr, sehr wesentlich ist für uns, aber nicht eine Hilfe von, hey, hier bin ich und nun diene mich oder mir. Nun, diese Art der Hilfe soll die Frau den Mann geben. Wo drin? Nun, ich meine darin, dass er entsprechend lernt, Beziehung zu leben. Denn damit hat er Schwierigkeiten. Ist er in Vers 23 noch immer sehr förmlich? Da sagt er dem Menschen, dies endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Nun, diese förmliche Aussage, die er dann macht, wird dann, man könnte sagen, von Gott übernommen. Darum, nun wird die Ehe eingesetzt, wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden zu einem Fleisch werden. Das Ergebnis hier vor dem Sündenfall ist, Vers 25, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Nun, das ist, wie Beziehung noch möglich war damals. Auch wenn heute viele Menschen sich für ihre Nacktheit nicht mehr schämen und gerade das ergötzen oder sich darin ergötzen, ist nicht nur das gemeint. Vielmehr auch eine seelische Nacktheit. Das heißt, dass man bereit ist, alles für sich offen zu haben. Das heißt, sie hatten nichts füreinander zu verbergen. Und sind wir ehrlich? Wir vielleicht auch bereit sind, uns füreinander auszuziehen. Rein äußerlich ist es innerlich doch so, dass wir manchmal oder häufiger hoffen, dass jetzt meine Frau diese Gedanken gerade nicht mitbekommt. Oder andersrum. Oder manche Dinge, die so in mich rumtoben, das ist vielleicht nicht angebracht. Weil wir nun in einer gefallenen Schöpfung leben, gibt es einfach vielen Dingen, die wir verbergen. Und es ist auch in Ordnung. Gott hat so gesagt, auch bewusst einen Schutz gegeben, hat den Menschen dann selbst angezogen. Erst versuchten sie, sich selbst zu kleiden nach dem Sündenfall, dann hat aber Gott letztendlich dafür einen Schutz gegeben. Und diesen Schutz, dafür musste ein Tier geschlachtet werden. Wir kennen die Geschichte, das war ein Fell. Und da ist ja schon, man könnte sagen, das Evangelium, nämlich dass Jesus, das Lamm Gottes, sterben musste, vorangedacht. Dass jemand, dass etwas, ein Tier damals, aber letztendlich jemand, Jesus, für uns sterben musste, um eine Bedeckung für unsere Sünden zu sein. Und die Liebe mag auch darin bestehen, dass sie eine Menge von Sünden bedeckt. Dass heute nicht alles offenbar werden muss. Dass wir einander in dem Sinne nicht alles offenbaren müssen. Obwohl es auch gut ist, wenn wir ehrlich miteinander umgehen und wir können es ertragen, dass wir es tun. Aber wir müssen da wirklich einen Modus finden, wo beide Partner mit in Ordnung gehen. Denn wenn irgendwelche, ich sage mal, ich sprich mal so als Vorbild, als Beispiel aus, ein Mann irgendwelchen Frauen sieht und da gelüstige Gedanken hat und das seine Frau sagt und die Frau kann gar nicht damit umgehen, dann kriegt man ja nur Stress. Also da ist dann die Frage, ob der Mann dann nicht lieber einen männlichen Seelsorger nimmt und es damit anspricht. Nun, das sind Dinge, die in der Ehe gehören. Die Ehe ist also von Anfang an das Ziel, dass eine Beziehung da ist, wo man sich nicht füreinander schämt, wo man offen ist und wo kein Schuld, man könnte sagen, hereinkommt. Und das ist auch hier gemeint. Wie üben wir das dann aus? Eben, und das ist dann den letzten Vers in Epheser Kapitel 5, Vers 33, eine ganz schlichte Zusammenfassung, jedenfalls auch hier. Jeder von euch liebe seine Frau. Und nun werden an dieser Stelle, wo es zusammengefasst wird, erst die Männer angesprochen, nicht erst die Frauen. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann haben. Hier geht es dann darum, dass eine Ehe nach Gottes Wort, ja, es vielleicht etwas anders ist, als was wir unter Ehe vorstellen. Ein guter Bibelausleger, Fritz Rienecke, den habe ich jetzt da mal nachgelesen und der sagte, es geht um Ehe nach Gottes Wort, nicht um eine Art Hafen, wo der alte Mensch es sich recht bequem machen will. Und genau das denken wir häufig. Jetzt sind wir so richtig zusammen, haben wir unser Häusle und wir verstecken uns drin und es geht uns ja nur noch warm und gut. Das ist die Ehe nicht. Nach der Bibel. Die Ehe ist auch eine Art Freibrief zum sich gehen lassen. In welcher Art und Weise noch? Das ist die Ehe, wie es die Bibel meint, nicht. Nein, die Ehe sei vielmehr Gottes Hochschule, in der Mann und Frau lernen, wie einer den anderen in den Himmel bringt. Ups. Wie einer den anderen in den Himmel bringt. Es ist, so meint er, eine Art Diamantschleiferei, wo Ecken und Kanten abgeschliffen werden. Die Ehe sei ein Schattenbild. Und das ist ganz wichtig. Ein Schattenbild der innigen Gemeinschaft zwischen Christus und seiner Gemeinde. Das heißt, Ehe ist nicht ein Vorbild für, wie Christus seine Gemeinde sich zueinander verhalten, sondern andersrum. Es ist eben Christus und seine Zuneigung und Liebe zu der Gemeinde und die Gemeinde in seiner Unterordnung den Herrn gegenüber. Und das ist das Vorbild, wo die Ehe sich nach ausrichten soll und kann. Und wenn wir eine Weile vielleicht auch Gemeinde gelebt haben, wissen wir, dass auch Gemeinde eine Art Diamantschleiferei ist. Ist ja auch nicht ein kuscheliger Ort, wo man nur gemütlich zusammen ist. Manche machen es dazu, aber das ist es nicht. Seien wir ehrlich. Manchmal geht es ganz schön schwer zu und dann denkt man, okay, wie gehen wir dann damit um? Oder wir müssen uns ganz schön demütigen und manche Dinge zu akzeptieren oder auch andere Dinge vielleicht mal anzugehen und versuchen zu klären. Und das ist alles gar nicht so leicht. Wir merken, dass wir miteinander aneinander auch gegenseitig schleifen. Und wenn es gut ist und wir vielleicht das auch betend tun, dann bringen wir uns dennoch den Himmel näher, wenn es gut ist. Und da sollen wir als Gemeinde auch darauf achten. Und genauso eben in der Ehe. Dabei ist dem Manne gegeben Christus als Vorbild. Der Frau ist gegeben die Gemeinde. Eben wie die Gemeinde sein soll. Die Frau hat in dem Sinne einen ganz anderen Bezugspunkt. Eben wie die Gemeinde sein soll den Herrn gegenüber. Männer haben Christus als Vorbild. Nun ist dieses Vorbild, was uns Christus und seine Gemeinde gibt, eben in einem Bund. in eine enge Beziehung. Und diesem Bund, so will es Jesus klar machen, seine Jünger gegenüber, ist vielmehr in der Ausübung in dem Sinne, dass man sich gegenseitig vielmehr, viel besser die Füße wäscht. Es ist keine Kopfwäscherei. Das ist keine leichte Aussage. Also am liebsten hätte ich ja mal in einem Eheseminar genau das, was hier steht, ausgeübt. Dass die Ehepartner mal gegenseitig sich die Füße waschen. Und vielleicht aufhören, einander den Kopf zu waschen. Das ist, was Jesus auch meint. Und er meint das, und damit möchte ich gerne schließen, ich hatte das ja schon angedeutet, eben in Johannes Kapitel 13, wo es eben diese Fußwaschung geht und wo er die Jünger die Füße wäscht und das anlegt und sich als Diener denen entgegentritt. Und Simon Petrus, der möchte erst gar nicht, dass der Herr das tut, weil er findet zu Recht auch, dass Jesus doch der Herr ist und über ihm steht und er soll keinen Sklavendienst tun. Und dann sagt Jesus zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Und Petrus, nimmer und nie sollst du meine Füße waschen. Dann sagt Jesus, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Anteil mit mir. Spricht Simon Petrus zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, und dann heißt es, ihr seid rein, in Johannes Kapitel 15, Vers 3, ihr seid rein um des Wortes willen, dass ich, Jesus, zu euch geredet habe. Dieses Wort hat uns allen gereinigt. In diesem Wasserbad sind wir alle gegangen. Und das, was jetzt, wenn wir das ernst nehmen und einander in den Himmel, man könnte sagen, verhelfen wollen, sollen wir das vom Wort her ernst nehmen. Wenn meine Frau erlöst ist, wie ich erlöst bin, Teilhaber der göttlichen Verheißung, dann soll ich sie die Füße waschen, wenn sie vielleicht mir gerade auch den Kopf gewaschen hat. Weil wir müssen sehen, dass die Füße, Waschung natürlich jetzt nicht, geht nicht um die Füße, aber es geht darum, dass alles, was uns anklebt, einfach durch unser Sein in dieser Welt zukommt. Und all diese Auseinandersetzungen auch hier negativ gelebt werden und geprägt werden. Und das ist eine Sache, die in der Bibel, also von Jesus so bezeichnet ist, indem wir durch diese Welt gehen und durch den Staub dieser Welt kleben die negativen Dinge, auch negativen Gedanken häufig an uns. Und da heißt es diese, man könnte sagen, Fußwaschung, auszusagen, generell bist du erlöst, gegenseitig einander das zu sagen, aber wir brauchen es tagtäglich, dass die Füße gewaschen werden. Dass in Unflat, die durch das Sein in dieser Welt noch an uns klebt, von uns genommen wird. Nun, das ist vielleicht ein Bild, was jetzt hier hereinpasst, und ich möchte da gerne mit abschließen. Gibt es zu diesen Themen, gibt es da noch Fragen oder Bemerkungen? Vielleicht andere Aussagen?
Martin, ich glaube, dass die Männer schon wissen, dass die ihre Frauen lieben sollen. Die hören es auch häufig genug. Aber die wissen nicht, wie. Glaube ich, viele wissen nicht, wie. Was würdest du denen sagen?
Also nach dem, was ich jetzt hier gelesen habe, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh wei, davon tust du doch gar nichts. Machst du dich überhaupt darüber Gedanken, welche Richtung deine Ehe einschlagen soll? Ich glaube, meine Frau mag sich darüber mehr Gedanken wie ich. Aber als ich das dann gelesen habe, habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du dich depressiv dahersetzen und sagen, das schaffst du doch nie. Und das ist emotional gesehen auch häufig eine Reaktion von mir. Ich ziehe mich zurück, gerade dann ein bisschen Stress da ist. Aber als ich das gelesen habe, habe ich dann gedacht, ich muss viel mehr noch auf Jesus blicken. Nur daher hole ich die Kraft oder auch die Tat. Und ich weiß selbst nicht, wie es aussieht. Er möge es geben. Und häufig ist es ja auch so, dass es ja nicht eine bestimmte Tat ist. Man könnte ja sagen, rein technisch können wir darüber reden, wie häufig ich meine Frau Blumen mitbringe oder sowas. Ja? Man kann allerhand Übungen machen. Ist ja gut gemeint, aber ob das Kern der Sache ausmacht, ja? Da mache ich auch wiederum bestimmte Übungen und die können helfen, aber wenn es nur davon abhängt und ich mich nicht viel mehr mit dem Herrn identifiziere und man könnte sagen, in seinem Sinne hineinkomme und auch frage, Herr, wie oder was meinst du nun? Was meinst du nun mit dieser Art der Liebe, dieser Agape-Liebe, die nur von dir kommt? Denn wenn ich wieder mit dieser Übung beschäftigt bin, dann bin ich automatisch dabei, irgendwelche Punkte zu holen. Jetzt hast du doch eine gute Tat getan. Jetzt hast du doch gezeigt, ich liebe meine Frau. Und ich muss, man könnte sagen, mich ja als Mann von der Urteil meiner Frau losmachen können. Also manchmal geht es mir einfach so, dass, ja, wenn es nicht gut läuft, ich mich verurteilt fühle von meiner Frau. Und zu Recht. Aber ich muss mich von diesem Urteil losmachen und vielmehr zu dem Herrn kommen und von ihm her wieder neu Mut schöpfen. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, genau da drin, nur da drin liegt ein Schlüssel. Ich muss mich zum Herrn wenden. Wenn ich jetzt mich zu meiner Frau wende, in dieser Situation, gerade wo Stress ist, dann stelle ich mich immer unter ihr Urteil. Und dann bin ich damit beschäftigt, man könnte sagen, sie zu befriedigen in ihr Urteilsebene. Aber das ist nicht gemeint. Da mache ich ein paar Punkte und es geht ein paar Mal gut, aber das nächste Mal geht es wieder neben. Ja, das sind Übungen, die, ich würde sagen, gut gemeint sind. Und es ist nicht so, dass man die Übungen nicht machen soll. Und auch mal manchmal solche gute Ratschläge auch mal einander austauschen soll, gerade unter Männern vielleicht, und dann das mal machen. Aber wenn es davon abhängt, dann ist es zu wenig. Ich muss den Bezug und den Aufblick auf den Herrn schaffen. Okay, wir wollen dann rübergehen. Keine anderen Fragen, keine Bemerkungen über wie die Frauen sich unterordnen sollen. Ich denke, darüber sollen die Frauen sich mal austauschen. Das ist ja auch nicht so leicht. Wir haben ja schon gesagt am Sonntag, dass der Mann sich häufig entweder als Depp oder als Tyrann zeigt. Und das ist eine Realität. So zeigt er sich. Aber auch da sollen die Frauen vielleicht aus dieser Art der Sichtweise, das ist Evas Sichtweise, sich befreien. Und wenn ich meinen Mann, man könnte sagen, helfen oder ein Gehilfin sein will, so wie es ursprünglich, das heißt vor dem Sündenfall gemeint ist, ich will ihm eine Gehilfin machen, dann ist das in der Art, wie der Heilige Geist sich sehr unten ordnet, nicht sich selbst auf einen höheren Plan stellen, nicht von oben her von, hey, mach mal so und mal so, sondern eine Art der Hilfe, die wirklich daher kommt, dass ich vielleicht dem Mann helfe, in der Beziehung fähiger zu werden. Und darin mögt ihr euch selbst Gedanken machen oder untereinander, wie man das eventuell machen könnte.